Wenn man auf die offizielle erfurt.de-Seite schaut, dann wird man merken, Moment, da hat sich ein bisschen was getan bei den Dezernenten und Dezernentinnen. Unter Dezernat 05 findet man da Anke Hoffmann-Dompke von den Linken. Sie ist seit 25 Tagen offiziell im Amt und jetzt bei uns im Studio bei Carsten und mir. Hallo erstmal.
Ja, schönen guten Tag. Guten
Morgen, hallo.
Ja, wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Wann haben Sie das erste Mal gehört? Da winkt ja eine Stelle in Erfurt.
Na, gewunken hat sie nicht gleich. Also im Sommer vergangenen Jahres war klar, dass Frau Thierbach in Rente gehen wird, nicht erneut nochmal als Dezernentin kandidieren wird. Und die Linke in Erfurt ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, künftig meinen Arbeitsmittelpunkt nach Erfurt zu verlagern.
Und wie lange hat es dann gedauert? Es ist ja einmal, dass man gefragt wird und dann haben Sie ja auch Familie und dann überlegt man ja vielleicht ein bisschen. Ja. Wie lange hat dann für Sie der Entscheidungsprozess nochmal gedauert?
Also es war schon eine längere Abwägungssache, also fast 5 Monate, ja, bevor ich dann gesagt habe, okay, ich bin bereit und ich kann mir das sehr gut vorstellen, künftig in Erfurt zu arbeiten.
In Langewiesen kann man ja gut meditieren, gut nachdenken. Das ist ja ein schönes Örtchen, schönes Fleckchen, wo man auch zur Ruhe kommt. Den wollen Sie nicht aufgeben, oder? Langewiesen da wegziehen, das kommt nicht in Frage?
Im Moment nicht, Herr Rose. Ich habe vor 15 Jahren mein Großelternhaus gekauft und daraus auch so ein Mehrgenerationenhaus gemacht. Das heißt, das Kind, Enkelkind, Schwiegertochter, vorher noch die Schwiegermutter, alle mit im Haus gelebt. Und ja, wir haben viel Kraft und auch Zeit in dieses Projekt gesteckt. Deswegen würde ich erstmal versuchen zu pendeln.
Ja, das wäre nämlich das Stichwort. Haben Sie da vielleicht als erstes geschaut, nachdem Sie hörten, Sie gehen nach Erfurt, erstmal gleich geguckt, wie die Entfernung ist bis Erfurt, wie lange Sie brauchen? Ich glaube, über eine Stunde Fahrt ist es ja.
Also ich fahre seit 2001 nach Erfurt. Ich war ja erst Geschäftsführerin bei einem Bildungsverein, dann Landesgeschäftsführerin der Linken und immer mit Hauptsitz in Erfurt. Das heißt, ich kenne die Strecke tatsächlich aus dem FF.
Und Erfurt kennen Sie auch und da muss ja doch schon, also unterstelle ich Ihnen mal eine gewisse Leidenschaft und Interesse dabei sein. Wenn man in einer verantwortlichen Position als politische Wahlbeamte, man könnte sagen Ministerin, die einzig weibliche, wie ich feststellen musste, erschreckt, sind Sie eine Gestalterin. Da müssen Sie ja schon doch für diese Stadt brennen, hoffe ich zumindest, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Also erstens ist Erfurt mein Geburtsort. Auch wenn ich hier gar nicht so lange gelebt habe, aber mich verbindet ganz viel mit Erfurt. Es ist eine wunderschöne Stadt und natürlich ist Dezernentin auch, ich sag mal, eine total spannende Aufgabe. Ich bin seit 37 Jahren Kommunalpolitikerin und meine Leidenschaft gehört auch der kommunalen Ebene und Erfurt ist natürlich eine besondere Herausforderung als Landeshauptstadt. Ganz klar.
Jetzt muss ich mal kurz rechnen, 37, aber Sie haben schon mit...
Ich habe es 1982 als Kreistagsmitglied begonnen.
Zu DDR-Zeiten waren Sie schon eine Abgeordnete.
Genau, Mitglied des Kreistages in Ilmenau, erst mit FDJ-Mandat, dann mit DFD-Mandat und seit der Wende dann als Linker.
Wie ist diese Zeit, wie haben Sie die bearbeitet und wie gehen Sie damit um, dass Sie sagen, Sie waren so eine alte DDR und junge DDR-Genossin. Wie alt waren Sie, als Sie in die Partei eingetreten sind?
18. Zu meinem 18. Geburtstag.
Überredet worden oder war
Nein, Sie? Nein. Also wirklich aus tiefster Überzeugung. Im Gegenteil, ich musste ein Vierteljahr warten.
Wie?
Um in die Partei war ja Angestellte, das war ja die Partei der Arbeiterklasse und Angestellte hatten da immer einen schwierigen Zugang zur Partei.
Wenn man von der Intelligenz kam, war es nicht so einfach, an die Partei reinzukommen.
So ist das.
Interessant, oder?
Ja, so war das.
Ja, ich habe es auch gerade gedacht, weil es gibt den Film Gundermann, der das auch sehr schön darstellt, wie da die Widersprüche gewesen sind. Mich würde mal interessieren, weil das ja schon außergewöhnlich ist, mit 18, 19 dann die Partei einzutreten, wie man damals in den 80ern, in DDR-Zeiten, in der SED gestalten konnte. War das dann kommunalpolitisch dann doch möglich? Weil ich habe immer so Vorurteile, kenne immer nur so Bilder von irgendwelchen Parteitagen, wo nur abgenickt wird und man kann sowieso nicht entscheiden. Wie haben Sie das persönlich erlebt?
Nein, das kann ich also nicht sagen. Ich bin tatsächlich, also ich war Instrukteur für Jugendarbeit in einem großen Ilmenauer Unternehmen.
Was war das für ein Unternehmen?
Labortechnik. Also wir haben Labortechnik hergestellt, Kombinatssitz in Leipzig und wir hatten viele, viele junge Kolleginnen und Kollegen, sogenannte Jugendbrigaden und die, da ist man immer am Puls der Zeit gewesen. Junge Familien hatten damals ähnliche Probleme wie heute. Wie geht das mit der Kinderbetreuung? Wann kriege ich meine Wohnung? Kann ich mir die am Ende gut leisten? Wie klappt das mit dem öffentlichen Nahverkehr? Autos gab es ja nicht so viele. Handys natürlich auch nicht. Also viele Fragen, die damals eine Rolle gespielt haben, haben das heute. Und ich bin von vielen jungen Leuten damals gefragt worden, ob ich das machen würde, und habe mich für Jugend und Sport damals schon engagiert und interessiert. War auch ein Stückchen, ja, Wintersportlerin. Also es lag alles ziemlich nah, dann auch tatsächlich dort mit gestalten zu können.
Sie mussten sich also damals schon gegen alte Männer durchsetzen, die stur und steif ihr Ding durchziehen. Also damit kennen Sie sich aus gegen ich will es jetzt nicht nochmal so böse sagen, aber ja. Also in so einem Dunstkreis von Männern, die Wahrheit sagen und glauben, alles richtig zu machen zu sein. Mussten Sie sich da durchsetzen oder waren Sie das Mäuschen, die da mal mitmachen durfte?
Nein, also ich war, glaube ich, noch nie ein Mäuschen. Aber natürlich, wir haben auch zu DDR-Zeiten in der Kommunalpolitik schon richtig Kämpfe in Anführungsstrichen ausgeführt. Egal, ob es Sportstätten mal außerhalb des Fußball gab. Okay, also Ilmenau war ja auch so eine Stadt, wo viel Geld auch im Fußball gesteckt worden ist. Wir wollten aber auch Wintersportmöglichkeiten haben, die Rodelbahn bauen und verschiedene andere Projekte, Spielplätze gestalten. Und natürlich musste man damals für heute da auch um finanzielle Mittel kämpfen. Allerdings hat sich die Kommunalpolitik 1990 wirklich grundlegend verändert, was die Selbstverwaltung angeht.
Genau, diese Zeit würde ich auch ganz gerne nochmal zurückspringen, weil 89, wir feiern jetzt 30 Jahre friedliche Revolution. Ich kann von Ihnen wissen, wie Sie das wahrgenommen haben und ob Sie kurz mal überlegt haben, es gab ja viele SED-Austritte in der Zeit, weil es gab viele Enttäuschungen, auch ernsthafte Enttäuschungen. War das für Sie mal ein Thema und wie haben Sie es erlebt, das Jahr 89?
Also für mich war das Jahr 89 wie für viele andere Menschen wirklich ein richtiger Bruch in meiner Biografie. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in der Partei zu bleiben, weil ich gesagt habe, ich will nicht zu den Wendehälsen gehören. Mich haben damals viele, Sie haben vorhin so schön gesagt, ältere Männer versucht zu beeinflussen. Das habe ich mir damals nicht gefallen lassen. Und in der Wendezeit habe ich mir auch nicht gefallen lassen, dass meine vorhergehende Lebensleistung in den Müll wandern sollte. Das wollte ich für mich also nicht haben.
Sie waren ja immer noch eine junge Frau, also Ende 20 damals. Wie war denn für Sie dann auch die berufliche Neuorientierung? Weil für viele galt das ja, dass die dann einen Job hatten, eine Lebensleistung, die nicht mehr gefragt war. Wie war das für Sie?
Das war bei mir auch so. Also ich war vorher in der Personalabteilung. Wir haben sehr viele Kündigungen aussprechen müssen für Mitarbeiter tagsüber. Nachts haben wir Kündigungsschutzklagen mit den Kollegen geschrieben. Und am Ende dieses Prozesses habe ich auch um meine Kündigung gebeten. War dann eine Zeit arbeitslos und habe mich gemeinsam mit vielen Frauen in Ilmenau auf den Weg gemacht, neue Projekte zu initiieren. War dann Anleiterin in einem Frauenprojekt, die sich um die Vermarktung ostdeutscher Produkte gekümmert hat. Daraus ist auch meine Selbstständigkeit dann erwachsen. Ich war also 10 Jahre dann auch als Einzelhändlerin in verschiedenen Bereichen unterwegs.
Was haben Sie verkauft?
Ausschließlich Ostprodukte. Und da vor allen Dingen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, vom Kunsthandwerk bis zum Lebensmittel.
Hat der Thüringen einiges zu bieten, oder?
Ganz viel. Eine ganz breite Landschaft. Und gerade auch, ich sage jetzt mal, im Ilm-Kreis gibt es auch viele traditionelle Unternehmen von Plüschwarenherstellung bis zu kleinen Lebensmittelproduzenten, die wir einfach auch unterstützen wollten in der Wendezeit.
Kennen Sie sowas wie Existenzangst? Sie sagen, Sie waren arbeitslos, sagen, ach, wie geht's weiter für mich? Also dass es ans Eingemachte geht für die Existenz, für die Familie?
Ja, kenne ich sehr gut. Ich bin 89, kurz vor der Wende geschieden worden, war alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, als die Wende kam. Und war durchaus auch gezwungen, Sozialhilfe mal zu beantragen, weil eben der Monat schneller um war, als das Bankkonto noch Guthaben hatte. Und das ist sicher auch eine Zeit, die mich persönlich, aber auch politisch durchaus nochmal deutlich geprägt hat.
Das will ich jetzt gerne mal wissen. Ich kann mir vorstellen, dass es ja bis ins Heute hineinreicht. Inwieweit Sie das heute sozusagen auch noch beeinflusst, dass Sie eben wissen, wie es auch anders laufen kann. Jetzt stehen Sie ja auf der Sonnenseite, aber das hat ja schon was mit Ihnen gemacht.
Ja, ich habe vor kurzem mal formuliert, ich sitze jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches, aber ich weiß sehr wohl, wie es ist, wenn man als Mensch, sage ich mal, in einer schwierigen finanziellen und persönlichen Lage ist. Und ich kann mich auch heute noch in Menschen hineinversetzen, denen es finanziell vor allen Dingen nicht so gut geht oder die aus gesundheitlichen Gründen Probleme haben, regelmäßigen Erwerbseinkommen zu erzielen oder. Und ich denke, da hilft mir auch meine Familie. Ich habe eine riesengroße Familie mit Geschwistern, Neffen, Nichten, Großeltern, wo natürlich auch alle Lebenslagen vorkommen und die helfen mir schon immer wieder auf den Boden zurück.
Wer wohnt jetzt alles in diesem Mehrgenerationenhaus? Die Enkel, also das heißt zusammen Kinder demnach?
Genau. Also mein Sohn mit Familie sozusagen, Enkeltochter, ist gerade der Sonnenschein im Haus. Die Schwiegermutter hat bis vor kurzem noch gewohnt, ist jetzt leider gezwungen gewesen, in einem Pflegeheim umzuziehen, weil sie große Probleme hatte. Ja, aber das Konzept verfolgen wir weiter und sobald die Wohnung jetzt umgebaut ist, gucken wir mal. Eine von meinen Nichten und Neffen spekuliert schon darauf, dass sie dann damit einziehen können. Und das soll schon ein Haus für unsere Familie bleiben.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die alle weg wollen, das ist ja sozialer Sprengstoff, wenn die Familie auf einem Haufen ist, da gibt es doch sicher mal Streit, Konflikte, wie tragen sie das aus?
Das ist wie im richtigen Leben, gell? Familie kann man sich nicht aussuchen im Gegensatz zu Freunden, aber ich weiß natürlich immer, dass die Familie auch sozusagen das doppelte Netz ist und einen immer wieder aufnimmt.
Das werden sie wahrscheinlich jetzt brauchen. Mich interessiert Ihre politische Ansicht zur Kultur, zur politischen Streitkultur, denn das ist ja auch wichtig, wie Sie innerhalb der Dezernenten, innerhalb des Rathauses, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wie ist Ihr Konflikt- und Streitverständnis? Ist ein guter Streit auch reinigend? Muss man auch mal sich richtig fetzen auf sportlicher Ebene?
Das ist in der Kommune nicht anders als in der Familie. Überall muss es mal richtig ein reinigendes Gewitter geben. Wichtig ist immer, nicht ins Persönliche abzudriften. Das ist, glaube ich, also ein politischer Streit, der sachlich geführt wird mit dem Ziel, auch am Ende entweder einen guten Kompromiss oder eben auch ja was Gutes zu erreichen, ist wichtig, aber es darf nie in die persönliche Ebene abdriften.
Ein großes Thema ist ja auch wieder das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Wir haben jetzt ein sehr politisches Jahr, viele Wahlen, die anstehen und dann wird ein neuer Stadtrat gewählt und es werden auf jeden Fall neue Parteien einziehen. Wie schaffen Sie es sozusagen, Vertrauen herzustellen bei den Wählern und Wählerinnen? Weil dieser Wähler, diese Wählerin ist ja schon ziemlich unberechenbar.
Komisches Ding, ne?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstens sozusagen immer wieder auf seine Grundsätze sich auch zu beziehen. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist die Dialogbereitschaft und auch tatsächlich, ich sag mal, die Gestaltung von guten Dialogen. Und das Dritte ist natürlich, Menschen immer wieder aufzufordern, genau hinzugucken, sich eine eigene Meinung am Ende zu bilden und trotzdem auch im Streit mit anderen politischen Meinungsführern sozusagen unbedingt drinne zu bleiben, weil man damit seine eigene Position auch immer wieder hinterfragt und stärken kann.
Mhm. Dialogbereitschaft hätte jetzt wahrscheinlich jeder gesagt. Das ist also aus dem Handbuch des Politikers zu sagen, ich bin dialogbereit, ich höre zu, wir haben verstanden. Was heißt das aber konkret? Es gibt ja so diese paternalistische Art, Politik zu machen, Hinterzimmer, das eine, auch von oben herab, so, ne, dass wir wissen doch, was gut für euch ist, wir müssen euch nur mit guten Argumenten überzeugen. Mhm. Aber die eigene Überzeugung vielleicht auch in Frage zu stellen, sich auszutauschen, sich zu reiben, offen zu sein, transparent zu sein. Dazu gehört ja auch die Fähigkeit, auch mal Kontrolle abzugeben, seine eigene Meinung zu ändern und also auch flexibel zu bleiben, ohne den Standpunkt zu verlieren. Das habe ich jetzt so irgendwie locker zusammengefasst, ist aber, finde ich, schwer. Sind Sie dazu in der Lage? Haben Sie diese Kompetenz, die ich jetzt beschrieben habe, oder müssen Sie sich die noch erarbeiten?
Nee, also ich sag mal, ein Beweggrund, mich tatsächlich in Erfurt zu bewerben, waren tatsächlich die vielfältigen Möglichkeiten, die die Stadt bietet, in Form von Bürgerbeteiligungsprozessen. Also egal, ob das der Bürgerhaushalt ist, die Stadtteilkonferenzen, Quartiermanagement, die Jugendhilfeplanung oder jetzt das letzte Beispiel, die Schulnetzplanung. Ein total transparentes, offenes Verfahren, wo die Verwaltung Regierung mit Vorschlägen reingeht, die aber am Ende nicht unbedingt Gegenstand von Beschlussanträgen sein müssen, sondern sich im Prozess tatsächlich auch vielleicht nochmal neue Richtungen ergeben, Bedarfe und Bedürfnisse mit aufgenommen werden der Menschen, die hier in Erfurt leben. Es war wirklich ein Grund zu sagen, das kann ich mir in Erfurt wirklich gut vorstellen. Da ist die Landeshauptstadt wirklich beispielgebend, auch für viele, viele andere Kommunen im Land Thüringen.
Naja, aber ich stelle es als wahnsinnige Aufgabe vor. Sie haben die Schulnetzplanung angesprochen. Wir haben ein großes Problem mit Segregation. Die soziale Durchmischung ist nicht so gut. Das hat sich ja mit den Stadtteilen zu tun. Da haben wir ein Riesenproblem. Die Situation der Schulen, also wir als Erfurt, Sie als Stadt, sind ja für die Hardware zuständig, wie die Toiletten, wie die Ausstattung in den Schulen aussieht. Da haben Sie doch einiges vor sich. Also ich hätte großen Respekt bis Angst sogar vor dieser Aufgabe. Ich bin ein ängstlicher Mensch, aber Sie wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, nicht mehr so, gell? klar, das sind Riesenherausforderungen, weil sich auch die Rahmenbedingungen in Erfurt total verändert haben. Die ganzen Planungen der letzten Jahre sind immer davon ausgegangen, Erfurt schrumpft. Genau wie viele andere Städte im Freistaat. Aber das Gegenteil ist der Fall. In Erfurt ziehen mehr Menschen zu, egal ob Geflüchtete oder aus anderen Landkreisen, aus EU-Mitgliedstaaten. Es werden viel mehr Kinder geboren, als noch vor Jahren prognostiziert sind.
Kann man da nur sagen, oder?
Natürlich. Also die Stadt prosperiert, das ist einfach so. Und damit entwickeln sich natürlich neue Bedarfe und Bedürfnisse. Und deswegen ist vielleicht die Zeit meines Amtsantritts auch wirklich eine total spannende gerade. Der Haushalt wird diskutiert, das Schulnetz wird diskutiert, die Kindergartenbedarfsplanung wird neu gestaltet, Stadtteile werden neu entstehen in Erfurt. Also eine total spannende.
Das ist eine neue soziale Konstellation, die ja Erfurt auch verändern wird, nicht nur von der politischen Kultur, auch von der Lebensart. Und das ist ein Riesending. Da müssen wir, ich würde aber gerne mal in 10 Jahre vorausspringen, wie wir uns da entwickelt haben in Erfurt. Naja.
Ja, das wäre, aber das ist sozusagen, man kann wahrscheinlich immer nur von Jahr zu Jahr schauen und dann gucken, was dann kommen wird. Ich habe mich jetzt gefragt, weil Sie stecken ja schon gut im Thema drin. Sie haben gesagt, jetzt berufsmäßig machen Sie ja schon seit 18 Jahren Kommunalpolitik. Trotzdem ist ja so, wenn man das jetzt mal hört, ich habe ja extra vorgelesen, Dezernat 05, Bildung, Jugend, Soziales, da ist ja schon, da muss man sich ja auch Fachwissen draufschaufeln. Doch, das ist einfach selbstverständlich. Wie handhaben Sie das? Sie haben ja Zuarbeit. Aber Sie werden sich auch den Ehrgeiz haben, was ich selber weiß, ist immer gut. Da kann ich das auch noch besser beurteilen. Wie machen Sie das?
Ja, also in den ersten Tagen hatte ich Gelegenheit, erstmal die Amtsleiter, die Abteilungsleiter, die Sachgebietsleiter in den 3 Ämtern kennenzulernen. Total spannend gewesen, die Menschen hinter diesen Projekten auch zu erleben, auch in ihrer Leidenschaft kennenzulernen, weil viele Mitarbeiterinnen in den mir unterstellten Ämtern sind total engagiert und suchen immer nach besten Lösungen. Ich treffe mich mit den Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse, also Bildungsausschuss, Sozialausschuss und Jugendhilfeausschuss. Das hat stattgefunden, waren sehr offene Gespräche, wo auch die Problemlagen nochmal sehr deutlich gemacht wurden.
Können Sie das kurz anreißen, was aus Ihrer Sicht erster Eindruck, wo wirklich Problemlagen sind, wo Sie flehend angesagt haben, da müssen wir was machen, da liegt was im Argen. Was sind so die heftigsten Dinge, die Ihnen entgegengeschlagen worden sind als Wünsche, als Erwartungen, als vielleicht auch als Forderungen?
Ja, also in erster Linie natürlich die Ausweitung der Kindergartenplatzangebote ist ein ganz großes Thema. Ich hatte vorhin schon gesagt, es werden immer mehr Kinder geboren. Da gibt es natürlich ab dem ersten Lebensjahr auch einen Rechtsanspruch. Wir reden im Moment gar nicht vom Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, sondern wir müssen gucken, dass wir die bestehenden Einrichtungen entweder erweitern und natürlich auch neue bauen. Dort, wo junge Familien hinziehen, ist das dringend erforderlich. Das zweite große Thema ist tatsächlich Schulen fit zu machen. Für die steigenden Schülerzahlen sind ja dieses Jahr, das hatten Sie ja vor kurzem in allen Medien, also viel mehr Einschulungen zu erwarten, als es in den vergangenen Jahren war. Jedes Kind braucht aber auch einen Platz in der Schule. Und das sind, glaube ich, schon zwei große, dicke Bretter, die da jetzt gerade gebohrt werden. Und der Stadtrat hat da keine leichte Aufgabe, dann auch die entsprechenden Beschlüsse auf den Weg zu bringen.
Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, weil die eine Sache ist ja, die Probleme zu erkennen durch Gespräche. Die nächste Sache ist ja, das sozusagen eine konkrete Form zu bringen für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja. Wie läuft das denn, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir müssen Kitas erweitern? Ja. Sucht man dann zuerst das Gespräch, weil das gibt ja teilweise Überschneidungen mit anderen Dezernaten, mit Herrn Hilge, der für Bau und Verkehr zuständig ist, überlegt dann, wie kriegt man das sozusagen als Stadtratsbeschluss rein? Also wie läuft das genau? Ja.
Also Grundlage dafür ist natürlich erstmal eine gute Planung. Wir haben also in 3 Ämtern auch jeweils 2 Planerinnen für die jeweiligen Bereiche. Und das Wichtigste ist immer, dass wir also nicht einfach drauf losplanen, sondern am Bedarf tatsächlich orientiert. Das heißt, als erstes wird in die Geburtenstatistik geguckt und wird gesagt, im einen Jahr haben wir so und so viel neue Kinder in den Kindertagesstätten, reichen unsere Plätze. Und dann wird genau geguckt, wo wohnen diese Menschen und in welchen Stadtteilen brauchen wir welche Kapazitäten. Und natürlich ist dann die Abstimmung mit dem Stadtentwicklungsamt, mit dem Bauamt erforderlich, um entsprechende Grundstücksfragen zu klären, also über die Dezernatsgrenzen hinweg dann auch die Abstimmungen vorzubereiten. Und im besten Fall mündet das dann in einem Beschlussantrag der Verwaltung an den Stadtrat. Und der Stadtrat muss sowohl die politische Entscheidung treffen, bauen wir dort zum Beispiel was Neues? Und er muss natürlich auch mit dem Haushalt, der jetzt diskutiert wird, die finanziellen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.
Das ist eine Riesenbaustelle. Sie müssen also mit den Stadträten sich auseinandersetzen. Ja. Die machen ja die eigentlichen Beschlüsse, die sie umzusetzen haben. Andererseits sind die politische Wahlbeamte, sie wollen und sollen auch gestalten. In diesem Wechselspiel, in diesem Pendel bewegt sich's. Und dann haben sie ja ihr Dezernat. Also wir haben ja gesagt, Soziales, Bildung, Jugend. Wenn sie ihre Amtsleiter und die Mitarbeiter gegen sich haben, haben sie ein ganz schweres Spiel. Wie wollen sie Vertrauen schaffen und sagen, ich bin jetzt nicht die, die alles neu wegkehrt, sondern ich will kollegial mit ihnen zusammenarbeiten. Wie ist da ihr Stil? Sehen Sie sich als Chefin, als sie, die ganz oben sitzt, als Königin, oder wie ist sozusagen Ihr Hierarchieverständnis?
Also das ist ziemlich flach, mein Hierarchieverständnis. Erstens sitzen in den Verwaltungen tatsächlich die Fachfrauen und Fachmänner, die also spezielle Ausbildung auch in ihren jeweiligen Berufsfeldern haben, mit hohem Sachverstand dort auch an die Lösung der Aufgaben herangehen. Und Sie haben es vorhin gut beschrieben, meine Aufgabe ist tatsächlich die Vermittlung zwischen dem fachlich Notwendigen und den politischen Entscheidungsträgern. Und ich glaube, das ist auch, ja, also meine Hauptverantwortung, dann nicht nur im Dezernat, sondern wirklich auch mit den anderen Dezernenten gemeinsam bestimmte Problemlagen zu erkennen und dann auch dafür zu sorgen, dass Abhilfe geschaffen wird.
Wenn eine Situation richtig verfahren ist, ne, im Konflikt, ob das in der Familie ist oder so, ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die Fachleute, die haben ja auch manchmal eine festgefahrene Meinung und dann muss es einen Dialog geben und jeder muss sich irgendwie ein bisschen bewegen. Wie schaffen Sie es? Haben Sie einen Trick, wie Sie verfahrene Situationen, verkrampfte Situation auflösen?
Also eine gute Erfahrung habe ich gemacht, wenn man sich in die Lage versetzt, sich neben das Problem zu stellen und von außen mal drauf zu gucken.
Sich selber anzugucken?
Ja, wir sind als Verwaltung Dienstleister für die Menschen, die hier in Erfurt leben. Und also ich habe mir, glaube ich, eine Fähigkeit bisher bewahrt, mich daneben stellen zu können und von außen den Blick zu machen. Und ein guter Ratgeber sind immer Partnerinnen und Partner. Das heißt, wenn die Stadt bestimmte Beschlüsse auf den Weg bringt, immer mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die von diesen Beschlüssen dann auch, ich sag mal, entweder profitieren oder im schlimmsten Fall auch belastet werden.
Die Betroffenen eigentlich, also die Menschen, ne, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Die Menschen, aber ich sag mal, wenn ich über Jugendhilfeplanung nachdenke, dann muss ich mit den vielen, vielen freien Trägern aller Couleur hier in Erfurt natürlich vorher ein Dialogverfahren auf den Weg gebracht haben, um dann zu wissen, ist das, was wir politisch wollen, was wir an personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen in der Jugendarbeit, auch das, was die Menschen tatsächlich an Bedarfen formulieren. Ja, das ist so der Weg, mit dem ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe.
Also neben das Problem stellen, die Perspektiven der anderen mitunter auch einnehmen. Wie fern war auch Tamara Thierbach wichtig, dass Sie mit Ihrer direkten Vorgängerin auch so auch nochmal das Gespräch gesucht haben? Vielleicht hat sie auch so ein paar Faustregeln mitgegeben. 1, 2, 3, beachte immer.
Ja, also natürlich habe ich vorher mit Tamara Tierbach gesprochen. Sie hat 12 Jahre lang hier als Dezernentin ihre Spuren hinterlassen und ist sicher auch an vielen positiven Entwicklungen, die ich vorhin genannt habe, also breite Bürgerbeteiligungsformate und Ähnliches, auch maßgeblich mitbeteiligt gewesen. Das war ihr Politikstil. Sie hat mir allerdings auf dem Weg mitgegeben, dass ich meinen eigenen Weg suchen muss. Ich habe immer gesagt, deine Fußstapfen sind ganz schön groß. Aber also ihre Empfehlung war, meine eigene Spur zu legen, und daran arbeite ich gerade.
Sie war oder ist eine Type, die schon, also die hat sich interessiert, die war, also das war eine Figur, ein Mensch, die mit Leidenschaft da
das
daran
ist sie
gegangen
noch,
ist.
Das ist sie
mit ihr
noch,
konnte
Herr
man
Rose.
Sich streiten, ist sie noch, ich meine, ja, aber nicht mehr in der Funktion. Und
ja,
der,
ja.
Und der hat sich ja, und das.
Klar, aber der Mensch ändert sich ja nicht komplett, nur weil er ein Mandat annimmt oder eben auch nicht. Also ich schätze Tamara Tierbach wirklich sehr, weil sie natürlich eine langjährige politische Erfahrung hat und immer in der Lage war, ihre politischen Grundprämissen auch in praktisches Verwaltungshandeln umzusetzen. Und wenn mir dieser Spagat gelingen würde, das wäre also mein Wunsch für die nächsten 6 Jahre, nicht gleich 10, dann wäre das schon eine gute Sache.
Wir haben uns beide ausgemacht, Herr Huck und ich, dass wir nicht so ins Detail gehen, weil wir können Sie auf nichts so richtig festnageln, also auf ein paar Grundsätze, weil das ist einfach zu früh. Ja. Das ist völlig klar. Ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören, wenn es dann konkreter wird. Trotzdem was Grundsätzliches. Sie sind eine Politikerin und Sie sind in der Linkspartei. Was ist für Sie links? Also können Sie das festmachen, was für Sie links bedeutet? Was nicht auch andere Parteien für sich in Anspruch nehmen? Was ist für Sie als politische Kategorie links?
Also für mich, Linke zu sein, heißt solidarisch zu sein, jedem Mensch die gleichen Chancen zu gewähren und das am besten durch eine friedliche Welt tatsächlich realisieren zu können. Ich weiß, es hört
Halleluja.
Sich jetzt sehr
poetisch. Ja, ich habe gefragt, grundsätzlich.
Ja, aber das sind für mich die drei Schlagworte. Sozial
und
solidarisch.
Das klang überzeugend. Wenn da nicht dieser Alltag und die pragmatische Politik wäre mit dem Geld und den ganzen und die Frage, was ist überhaupt gestaltbar? Was kann überhaupt eine Dezernentin, die ja auch vom Haushalt abhängig ist, die einen Stadtrat vor sich hat und ab in ein paar Monaten vielleicht auch einen Stadtrat, der andere konservative Mehrheiten hat. Wie groß ist der Gestaltungsspielraum überhaupt, dann linke Politik machen zu können? Wie groß ist da Ihre Hoffnung?
Na gut, also der Sozialhaushalt oder der Haushalt des Dezernates 5 ist wirklich der größte. Also ganz viele finanzielle Mittel, die wir im Einzelplan 4 und 2 drin haben, also Schule und Soziales, sind natürlich aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen sowieso geregelt.
Die das Menschen kann keiner haben, wegbeschließen, das kann auch kein Stadtrat.
Das kann niemand wegbeschließen. Darauf gibt es einen Rechtsanspruch, also jedes Kind hat das Recht, einen Kindergarten zu besuchen, jedes Kind hat das Recht, eine Schule zu besuchen, natürlich auch die Pflicht jeweils. Und jeder Mensch, der in eine soziale Notlage gerät, hat den Rechtsanspruch darauf, dass der Staat ihm hilft. Mhm. Das ist erstmal Grundsatz. Und da gehören noch viele, viele andere Bereiche dazu. Wenn es in Familien Probleme gibt, haben die Kinder das Recht auf Schutz durch den Staat. Ältere Menschen haben das Recht, wenn sie ihre Wohnung nicht mehr selbst bezahlen können durch Altersarmut, dann auch Unterstützung zu kriegen. Das sind alles Rechtsansprüche. Und das kann nicht wegdiskutiert werden. Das sind die sogenannten Pflichtaufgaben, worum sich der Stadtrat immer trefflich streitet. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Es sind die freiwilligen Leistungen, also wo will die Stadt über den Rechtsanspruch von Menschen hinaus noch Meilensteinchen setzen. Und das ist genau der Handlungsspielraum. Also zu entscheiden, was machen wir mit der freien Finanzspitze, in welche Richtung entwickeln wir die Stadt?
Ist, ne? Oder die freie Finanzspitze könnte größer sein. Ne?
Ja, immer.
Es ist
immer zu wenig.
Wir erleben eine gesellschaftliche Polarisierung. Das geht manchmal der Riss durch die Familien, in den Kollektiven, in den Teams. Also überall wird gestritten und letztlich geht es um die Frage, wie wir gemeinsam leben und dass sich diese Gesellschaft ändert. Nicht nur die Zuwanderung, auch durch soziale Spaltung. Und wir haben ja in Erfurt auch die Frage der Integration. Wir haben diese Zuwanderung, wir haben einen Zuzug von Menschen, die hierher kommen. Das ist gut, unsere Stadt wächst. Trotzdem müssen, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen, die nicht die deutsche Sprache sprechen, die eine andere Herkunft haben, muss es eine Form von, ich weiß nicht, ob Integration das richtige Wort ist, was da passieren muss, zumindest, dass es eine Art und Weise des Zusammenlebens ist, was auf Augenhöhe läuft, was solidarisch läuft. Da ist ja im Moment einiges im Argen. Ist das nicht auch eine Ihrer Aufgaben oder eine Ihrer wichtigen Aufgaben, das zu organisieren, Integration, oder welches Wort würde Ihnen einfallen?
Integration ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Es geht darum, respektvoll miteinander umzugehen. Wir haben ja nicht nur einen großen Zuzug oder eine Zuweisung von Geflüchteten nach Erfurt, sondern der größte Teil der ausländischen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund kommt ja aus EU- oder Nicht-EU-Staaten hierher.
Durch die Freizügigkeit,
Genau, durch die Freizügigkeit. Die größte Gruppe der ausländischen Bürger, habe ich vor kurzem gelernt, kommt aus Polen. Das ist schon bemerkenswert, weil viele haben das Gefühl, hier gibt es nur noch Menschen aus Syrien und Afghanistan. Das ist überhaupt nicht die größte Gruppe.
So viel zur subjektiven Wahrnehmung.
Ja, genau. Genau. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt oder einen wichtigen Beitrag leistet jedes Jahr die Woche der interkulturellen Zusammenarbeit. Ich bin da immer ganz viel und oft in Erfurt unterwegs, weil man Menschen kennenlernt und wenn man sich mit den einzelnen Personen beschäftigt, auch ein anderes Gespür und einen anderen Zugang einfach bekommt. Und ich glaube, das ist im Moment so das Allerwichtigste, respektvoll miteinander umzugehen und von der jeweils anderen Kultur auch zu lernen. Das gilt für beide Seiten. Und wenn es diesen Willen gibt, da erreichen wir auch immer hervorragende und zu Herzen gehende und Gänsehaut verursachende Beispiele. Und ich glaube, die müssen viel lauter und deutlicher auch gezeigt werden und andere animiert werden, damit zu machen.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn Sie es so beschreiben und diese Erfolge vielleicht auch bestenfalls eintreten, dass das vielleicht auch den Reiz ein bisschen der Kommunalpolitik ausmacht, weil Dinge eher sichtbar sind, als wenn Sie jetzt in der Bundespolitik wären. Da haben Sie ja auch mal versucht, reinzukommen.
Ja. Also ich habe einmal in meinem Leben für den Bundestag kandidiert, noch nie für den Landtag.
Einmal und nie wieder? So klingt das
nicht? Einmal und nie wieder. Weil ich natürlich auch, also ich bin Kommunalpolitikerin wirklich mit Leib und Seele. Das ist die Ebene, auf der Politik direkt mit den Menschen in Kontakt tritt. Und das ist mir persönlich schon immer sehr wichtig gewesen. Also ich hatte noch nie die großen Ambitionen. Für den Bundestag habe ich aus einem Grund kandidiert, weil ich unbedingt wollte, dass das Ehrenamtsgesetz ein Thema wird in der Öffentlichkeit. Wir haben so viele Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und wir haben ein Ehrenamtsgesetz in der Bundesrepublik, das einfach nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Und damals habe ich gesagt, also wenn das ein kleiner Baustein sein kann, bundespolitisch Veränderungen herbeizuführen, dann kandidiere ich jetzt auch für den Bundestag.
Das ist Geschichte, aber einmal nur wieder. Soziales, Bildung und Jugend, das geht ja eng zusammen. Erfurt möchte Bildungsstadt sein. Eine soziale Stadt, das werden wir sehen, da ist ja auch dann die Frage der Stadtentwicklung, ist auch ein neuer Dezernent, der da, mit dem Sie zusammenarbeiten werden. Und das Thema Jugend. Die letzten Jahrzehnte war Erfurt verschrien als nicht gerade die coolste, die jugendlichste Stadt. Weder eine Studentenstadt noch, das ist halt so eine schöne Puppenstube, wo man als älterer Mensch so schön leben kann, kurze Wege, aber es ist nicht gerade die Jugendstadt. Also wenn, da geht man nach Leipzig oder sonst wohin, da ist selbst in Jena cooler. Haben Sie auch den Ehrgeiz zu sagen, es muss auch für junge Leute Selbstermächtigung, im Norden kann man ja die Pflänzchen erleben, dass es da was gibt, dass es auch eine Stadt ist, die auch junge Menschen mit was Attraktivem assoziieren?
Also auf jeden Fall. Wir sind ja eine der Kommunen, die schon ziemlich weit sind bei der Umsetzung Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generation. Und das nicht ohne Grund. Ich hatte vorhin gesagt, Erfurt wächst. Wir haben steigende Geburtenzahlen. Früher immer so 1800, glaube ich. Mittlerweile über 2000 bis 2300 werden prognostiziert und das verändert natürlich auch die Stadt. Klar, wir haben Stadtteile, wo sehr viel ältere Menschen wohnen, über 65-Jährige konzentriert sind, aber es entwickeln sich auch neue und alternative Wohnformen und das ist gut für die Stadt, weil es einfach auch ein breites Spektrum dadurch gibt. Ja, und wenn mehr Kinder geboren werden, dann brauchen wir mehr Einrichtungen, wir brauchen mehr Spielplätze, wir brauchen ganz andere Verkehrswege, andere Zugänge zu Jugendeinrichtungen. Also wie gesagt, es ist gerade auch so eine spannende Zeit, weil sich in der Stadt auch ganz viel verändern wird.
Es dreht sich.
Das wäre ja auch mal ganz interessant, wenn Sie, ich glaube, sind jetzt für 6 Jahre sind Sie gewählt. Genau. Haben Sie da so wie so einen Plan vor sich liegen, dass Sie sagen, also im ersten Jahr versuche ich erstmal die Probleme anzugehen, im zweiten Jahr die und vielleicht jetzt auch im ersten Monat sind wir ja noch. Sie sind ja mittendrin, jetzt haben Sie auch schon beschrieben, in der Vorstellungsrunde, ja. Also gibt es da so einen Ablaufplan?
Also ein Ablaufplan auf Zettel geschrieben nicht, aber natürlich ist im Moment also wirklich die Hauptaufgabe, auch die soziale Infrastruktur in Erfurt als Dezernentin kennenzulernen. Ich hatte vorher schon Kontakt zu vielen Vereinen und Verbänden, aber auf einer anderen Ebene. Und der Blickwinkel ändert sich.
Auf welcher Ebene? Weil das ist ja, Sie pendeln seit 18
Jahren. 18 Jahren.
18 Jahren. Und mit welchen Vereinen und auf welcher Ebene haben Sie da zu tun gehabt?
Also das... Na gut, also ich war ja zuletzt Landesgeschäftsführerin der Linken und wir haben viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum gemacht und immer oder sehr oft auch mit Partnerinnen und Partnern, egal ob das Gewerkschaften waren oder Vereine und Verbände im jeweiligen Stadtteil.
Also über aber diese parteipolitische Ebene haben Sie
genau, Kontakt, der Blick ändert sich jetzt aber, weil als Dezernentin guckt man natürlich in Projekte der Jugendarbeit ganz anders hinein als wenn ich Partner für eine Veranstaltung suche. Das ist eine völlig andere Ebene und überhaupt nicht zu vergleichen, weil dort natürlich auch die fachliche Arbeit ganz anders angeschaut wird.
Wie geht man da eigentlich rhetorisch vor? Ich kann mir vorstellen, man geht da hin und im Zweifel wird ja überall Hilfe gebraucht. Die werden ja immer sagen, wir brauchen Geld, ganz konkret, und Unterstützung. Was sagen Sie da? Ich arbeite dran oder wie reagiert man darauf?
Na gut, natürlich bereitet man sich vor auf solche Besuche. Das ist klar. Viele Partnerinnen und Partner in der Stadt Erfurt, also es gibt ein breites Netz durch den Jugendhilfeplan beispielsweise, wo also viele Vereine und Verbände tatsächlich jetzt schon in der Förderung sind, egal ob sie Bildungsangebote machen, Freizeitangebote oder. Und viele wissen natürlich auch, in welche Fördermitteltöpfe sozusagen ihre Projekte hineinpassen. Das heißt, es gibt dort schon eine langjährige Arbeit, aber es gibt auch immer wieder neue Projekte, die entstehen, die das noch nicht so gut wissen. Deswegen wäre ein Projekt, wenn Sie sagen, so nach 6 Jahren nochmal nachzudenken, so einen Ehrenamtslotsen irgendwie zu finden, der also in der Lage ist, Menschen, die eine Idee haben, eine Vorstellung haben, können sich an jemanden in der Verwaltung wenden und sagen, wie funktioniert das und wie kann mich die Stadt vielleicht dabei unterstützen.
Also das wäre so ein... zu dem Kulturlotsen, also so in der Richtung?
So in der Richtung, genau.
Sie setzen also voraus oder unterstellen den Menschen, dass eine Bereitschaft da ist, sich neben der Arbeit oder neben der Familie zu engagieren. Das sind ältere Menschen, die nach einer Betätigung suchen, aber auch Menschen, die im Arbeitsalltag stehen, die eben nicht nur den schönen oder schnöden Arbeitsalltag haben und danach sich auf die Couch setzen wollen oder im Garten arbeiten, sondern tatsächlich sozial noch irgendwas machen, sozial, kulturell. Da unterstellen Sie, dass es da ein Interesse gibt und auch eine Bereitschaft?
Ja, also alle reden von der Politikverdrossenheit. Ich kann das gar nicht so feststellen, erst recht nicht, wenn die Menschen von Politik persönlich betroffen sind. Also aktuelles Beispiel, die Stadt hat 2 Jahre jetzt die Buga-Planung gemacht. Am Wochenende waren die Proteste zur Baumfällung. Das heißt, Menschen werden aktiv, wenn sie ein Problem vor ihrer Haustür plötzlich haben oder ein Problem sie ganz besonders anspricht. Daraus sind auch in der Vergangenheit viele Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen oder Ähnliches entstanden. Und wir als Verwaltung haben natürlich ein berechtigtes Interesse daran, das ein Stück zu institutionalisieren, also dort, wo es eine bestimmte Initiative gibt, dann auch zu sagen, das wollen wir unterstützen und wollen genau gucken, wie kann das sozusagen verallgemeinert werden. Also wenn sich Eltern für die Schaffung eines Spielplatzes in ihrem Stadtteil aussprechen, dann werden wir das auf jeden Fall fördern, wenn dort die entsprechenden Bedingungen da sind, also genügend Kinder wohnen, der gut erreichbar ist, wir ein ordentliches Grundstück anbieten können und so weiter. Ja, Und ich glaube, so funktioniert auch ehrenamtliches Engagement aus persönlicher Betroffenheit oft heraus. Aber es gibt auch Leute, die sich über landesweit oder bundesweit agierende Vereine und Verbände dann entscheiden, selbst aktiv zu werden. Und das unterstützen wir.
Das mit dem Baumfällen ist ein schönes Beispiel. Man kann ja sagen, ihr regt euch erst auf, wenn es zu spät ist, wenn die Pläne schon raus sind. Ihr hättet es doch wissen und sehen können. Was manchmal, glaube ich, auch stimmt. Aber wie wollen Sie es schaffen oder haben Sie eine Idee, dass es eben nicht so weit kommt? Wie kann man Dialog anfangen und tatsächlich Pläne nicht nur aushängen, sondern in den Dialog gehen und ich habe auch keine Lösung, aber oftmals ist ja der Effekt, da ist irgendwas hingebaut, ist irgendwas fertig, Pläne ist längst beschlossen, es gibt eigentlich kein Zurück mehr und dann sagen, guckt euch mal, was sie da wieder gemacht haben und dann, naja, aber es war doch im Bauamt, standen doch die Modelle und es ist doch im Stadtrat beschlossen worden, steht doch im Amtsblatt und ist doch alles, ist eine schwierige Situation, oder wenn es dann zu spät ist, wollen die Leute reden.
Genau, also das ist oft so, also nach Baugesetzbuch ist das ja schon immer vorgeschrieben, 4 Wochen muss das alles ausgelegt werden, da müssen aber Menschen in die Verwaltung hineingehen und sich das angucken. Ich glaube, dass jetzt gerade eine gute Zeit ist, sich auch tatsächlich kommunalpolitisch zu engagieren in Vorbereitung auf die Kommunalwahl, entweder selbst für den Stadtrat zu kandidieren oder für den Ortsteilrat, um dann in dem eigenen Stadtteil, Ortsteil tatsächlich auch Entscheidungen frühzeitig mitzukennen, mit anderen im Dialog zu sein und dann am Ende auch an den Entscheidungen mitbeteiligt zu sein.
Das Bürgerinformationssystem ist ja so ein Ding, aber oftmals ist es so kryptisch, da kommt man gar nicht so richtig ran. Müssen da vielleicht auch neue Kommunikationswege gegangen werden und sagen, Leute, wir sind Dienstleister, guckt es euch an. Unsere Aufgabe ist auch, die Kommunikation zu beginnen und nicht nur passiv zu sagen, na warte, hier Bürger, komm mal zu mir. Ist es vielleicht auch eine gute Idee, neue Kommunikationswege zu versuchen?
Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Schlagwort frühzeitige Beteiligung der Betroffenen. Also tatsächlich auch im Vorfeld zu eruieren, wer ist dort ganz konkret von dem möglichen Beschluss am Ende auch betroffen. Also nicht nur im Baugesetzbuch heißt das immer, Träger öffentlicher Belange anzuhören, sondern tatsächlich zu sagen, wir wollen dies oder jenes in eurem Stadtteil machen. Was haltet ihr davon? Gibt es dafür überhaupt einen Bedarf? Weil es nützt auch nichts, wenn die Verwaltung die tollsten Pläne entwickelt und die Menschen vor Ort sagen, na, das brauchen wir aber hier nicht. Also wir müssen alle mit personellen und finanziellen Ressourcen sorgsam und schonend und wirtschaftlich umgehen. Und deswegen ist im Vorfeld eigentlich die Bedarfsanalyse wirklich das Allerwichtigste auch. Also über die Dezernate hinweg. Wir brauchen eine bessere Verflechtung auch der Planungen in den einzelnen Bereichen. Also das gut miteinander abzustimmen und zu sagen, ja, das können wir aus Sicht des Jugendamtes oder des Stadtentwicklungsamtes oder des der Finanzverwaltung tatsächlich befürworten zum Projekt. Und dann muss der Dialog mit den Betroffenen beginnen.
Weil Sie es gerade so sagen, eine bessere Verflechtung, besserer Austausch. Gibt es da schon Pläne oder wie läuft das jetzt? Ruft Sie immer entsprechend an oder treffen Sie sich einmal die Woche oder machen eine Telefonkonferenz?
Nee, also monatlich, seit einigen Jahren ist es schon so, treffen sich die Fachplaner aller Ämter. Also Planungsmenschen gibt es in allen Ämtern der Stadtverwaltung, in allen. Und die treffen sich wirklich regelmäßig, um natürlich sich auch im Vorfeld auszutauschen. Also wenn es die Idee gibt, ein neues Bebauungsgebiet aufzustellen, dann guckt natürlich das Jugendamt, wie viele Familien werden dorthin ziehen, brauchen wir dort Kinderbetreuungskapazitäten, und das Bildungsamt guckt, brauchen wir dort gegebenenfalls eine schulische Einrichtung, und das Sozialamt guckt, wie kann die Struktur sein, werden dort viele Familien mit mehreren Kindern leben, brauchen die vielleicht ein extra Angebot, und genauso geht das eben auch in anderen Dezernaten dann weiter, dass jeder Fachplaner guckt, ach, da gibt es jetzt ein Projekt. Dort müssen wir mit unserem Fach- und Sachverstand uns einbringen, damit es am Ende für die Menschen, die dort künftig leben wollen, wirklich ein gutes Wohngebiet wird.
Gibt es noch die DBOB? DBOB ist die Dienstberatung Oberbürgermeister, auch, ne, der immer am Montag, auch der Blick war jetzt, da würde ich einmal Mäuschen spielen, wenn die ganzen Minister, also die aber dazu vielleicht später. wir könnten jetzt noch über den Eigenbetrieb Schulsanierung sprechen. Ne? Das ist aber so ein eigenes Thema. Ich sehe schon an den Augen, dass die Augen verleiern. Das ist alles so.
Ich würde gerne nächstes Mal darüber mit Ihnen klar, reden.
Verstehe ich und das akzeptiere ich auch. Es gibt viel zu reden, viel zu diskutieren und wir wollen es transparent machen. Das ist ja unsere Aufgabe als Medienmenschen, als Lokalmedienmenschen. Und lokal meine ich jetzt nicht die Gaststätte, sondern hier Lokalradio. Die Diskussion auch transparent zu machen. Deswegen hoffe ich, dass Sie wiederkommen und wir da im Austausch bleiben. Zum Thema Lokal. Wir hatten letzte Woche die Radicchio-Woche, wo es ums Kochen, ums Essen geht und so weiter. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen was jetzt ganz zum Schluss über Sie persönlich kennenlernen. Sie wohnen in Langewiesen. Ich weiß, dass da wunderbare Bratwürste herkommen und dass es da ein super Fleischer gibt und auch andere leckere Sachen. Sie sind eine geborene Puffbohne oder eine Erfurterin. Aber gibt es was sehr Spezielles, wo Sie sagen, das ist so typisch Langewiesen, das ist so was Kulinarisches, was ich behalten würde? Oder kochen Sie gar nicht selbst?
Doch, ich koche. Also ich koche, was ich nicht so gerne mache, ist Backen. Da fehlt mir einfach die Übung. So ein Kuchen gelingt ja auch nur, wenn man regelmäßig und wenn man sich exakt an ein Rezept hält, da bin ich immer nicht so. Ich bin eher Freestyle.
Ach so, Sie improvisieren beim Kochen dann ja. Aber gibt es trotzdem, gibt es ein Lieblingsgericht, wo dann die Enkel sagen oder die Kinder, mach das mal bitte.
Also traditionell, wenn die Familie zusammenkommt, gibt es Gulasch und Klöße und Rotkraut.
Rinds- oder Schweinegulasch oder gemischt?
Gemischt. Ja. Gemischt und auch mit viel Paprika und Gurken und Tomaten. Also so ein richtiger,
ein schöner, deftiger Gulasch.
Deftiger Gulasch.
Wie sind die Klöße? Da gibt es ja in Thüringen große Unterschiede. Also jetzt mit pur geriebenen Kartoffeln, also rohe
Hälfte,
Klöße.
Hälfte.
Also Hälfte. Die Hälfte gerieben,
genau,
und die Hälfte gerieben, gekocht.
Die Hälfte also gekocht, ja? Genau. Und schön mit Weißbrotwürfelchen drin, also in Butter geröstet.
In Butter geröstet in und Butter so. Geröstet. Über das rede ich viel lieber. Also wenn ich mal groß bin, werde ich Boulevardjournalist. Das ist doch, macht das viel mehr Spaß.
Das macht richtig Spaß. Und ja. Vor allem, jetzt habe ich gerade den Hunger bekommen. Ja. Meine Frage jetzt auch zum Schluss wäre, vielleicht haben Sie es auch gerade schon beantwortet, wenn Sie mal wirklich den Kopf freikriegen wollen von Politik, vielleicht kochen Sie dann, kann ja sein, aber vielleicht gibt es auch andere Methoden zu sagen, ich will mal jetzt wirklich nichts damit zu tun haben, was tun Sie dann?
Also ich habe mir vor 2 Jahren ein Fahrrad gekauft, nachdem ich 40 Jahre nicht Fahrrad gefahren bin und ich liebe es, ja. Ich hatte immer so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme, keine Ahnung, wo die herkamen. Ich bin als Kind sehr gern Kettenkarussell gefahren über die höchsten Brücken und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, da konnte ich das nicht mehr und auch nicht mehr so richtig Fahrrad fahren, aber seit 2 Jahren mache ich das wieder und wir haben wunderbare Radwege. Aus dem Ilmkreis bis nach Erfurt. Das ist also wirklich eine wunderschöne Strecke.
Sie könnten zur Arbeit fahren mit dem E-Bike.
Ich könnte theoretisch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber ich glaube, das will dann hinterher niemand sehen.
Ja, ich höre es schon, wie es dann heißt. Moment, Frau Hoffmann-Dompke kommt ein bisschen später. Die hatten Platten noch irgendwo unter Ilmenau.
Ja, also oder heißt, ich halte an einem der vielen Ausflugsstellen dann unterwegs an, um ein Gespräch zu führen. Das könnte auch passieren.
Machen Sie am Wochenende Ausflüge, auch in Thüringen?
Sehr gerne. Also ich bin gerne in Deutschland unterwegs, auch sehr gerne in meiner Heimat, weil viele Menschen sagen immer, ach, das kannst du noch machen, wenn du Rentner bist. Und erstens weiß ich nicht, ob ich da noch gesund genug bin, auf die Berge zu wandern. Ich laufe gerne zum Inselsberg oder mal auf den Kickelhahn, Dreigleichen, wunderschöne Wandergebiete. Und ja, das machen wir schon regelmäßig.
Also Sie wandern und wird dann noch eingekehrt? Schön.
Immer. Das ist Pflichtprogramm.
Ja. Und dann Weinchen, Bierchen oder Tee zum oder
ja, Alkohol ist jetzt nicht so meine starke Seite.
Ja. Also
ist ja eher gut.
Aber ein Kaffee oder eine Apfelschorle aus der Thüringer Waldquelle gehört dann dazu, genau.
Super. Lesen Sie, gehen Sie ins Kino, machen Sie Serien Binge-Watcher, wo Sie mal so am Stück Serien gucken oder wie ist dieser Ihrem Mediennutzungsverhalten?
Also ich ziehe ein gutes Buch immer dem Fernseher vor, ja. Oh.
Also nicht so vor der Glotze mal das ganze Wochenende, sondern ist nicht.
Selten.
Was lesen Sie? Haben Sie jetzt?
Also im Moment gerade die Biografie von Michelle Obama, finde ich total spannend gerade. Aber auch mittelalterliche Geschichtsromane, ja, alles Mögliche, querbeet.
Michelle Obama würde mich jetzt nochmal interessieren. Gibt es da so Sachen, wo Sie sagen, Respekt, das muss man schon erstmal ausfüllen, die Rolle der First Lady?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also hinter jedem starken Mann steht ja auch eine starke Frau, das ist klar. Und ich glaube, sie hat ja sehr viel da auch mitbewirkt durch ihre soziale Art, aber auch ihre weibliche Art in Politik verändert. Das ist schon so.
Ich würde ja behaupten, dass Frauen anders Politik machen, weil sie ein anderes Verständnis haben zu kommunizieren. Diese Pavian-Ding, was in uns so drin wohnt, das Tier ist eben sehr lästig. Und Frauen, habe ich das Gefühl, machen das anders. Und haben sie, wir haben darüber unterhalten, dass sie jetzt die einzige Dissonantin sind, aber es sind ja in der Verwaltung auch viele, auch weibliche Führungskräfte. Ist da... spielt das eine Rolle, ob wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist?
Ja, also an dem Abend der Wahl hat mich das schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Man ja vorher doch drei Dezernentinnen. Ja.
Frau Pablich, Frau Thierbach und Frau Heuer waren
die. Ne? Und dann die einzigste zu sein, ja, das hätte ich mir auch anders vorgestellt und anders gewünscht, da bin ich ganz ehrlich, aber ich habe in einer Männerdomäne jetzt auch keine Angst, gell? Das ist nicht das Problem, aber es ist schon auffällig, dass wir, je höher die Leitungsebene geht, auch in der Stadtverwaltung Erfurt weniger Frauen antreffen. Das heißt, bei den angestellten Sachbearbeiterinnen ganz hohen Frauenanteil und je höher die Ebene geht, umso weniger sind Frauen in Verantwortung.
Das heißt, es ist auch eine soziale Frage. Wir sind Sozialpolitikerinnen, also dass mehr Frauen in Leitungspositionen müssten dass die Männer lernen müssen, also Machtkontrolle abzugeben, auch aktiv, nicht nur sagen, ja, mach doch.
Das ist das eine und das andere. Ich weiß, dass es ganz viele hervorragend ausgebildete Frauen in der Stadtverwaltung gibt, die sich aber eben für gehobene Positionen einfach nicht bewerben, weil manchmal geht die Familie vor, pflegende Angehörige sind zu betreuen, das Management zu Hause ist zu machen und sehr oft bleibt es tatsächlich auf den Schultern der Frauen noch liegen und vielleicht kann ich in meiner neuen Funktion da auch Frauen Mut machen, sich zu bewerben und diese Rollen auch gut auszufüllen, weil das ist auch kein Hexenwerk und auch in der Stadtverwaltung Erfurt wird mit Wasser gekocht. Mhm.
Beim nächsten Mal werden wir über Hexen reden und über Hexenwerk. Das ist ja Hexen
und über die Klöße noch mal ein bisschen genauer.
Natürlich. Denn die Hexen waren ja auch, da haben die Männer Angst gehabt vor den Frauen, ne, die was konnten. Dann haben sie so. Anderes Thema.
Wir bedanken uns, dass Sie hier gewesen sind, sozusagen das Einführungsgespräch, die neue Dezernentin für Soziales, Bildung und Jugend, Anke Hoffmann-Dormke. Wir werden noch einiges von Ihnen hören. Sie werden auch wiederkommen. Das nächste Mal reden wir dann schon eher über Sach- und Detailfragen. Und vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und einen schönen Tag. Danke, tschüss.
Vielen, vielen Dank. Danke.